Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute bin ich selber ein bisschen überrascht, was heute auf mich zukommt. Ich weiß zwar unser Thema, das Thema ist nämlich, vermenschlichen wir unsere Pferde zu sehr, aber die Vorbereitung hat komplett Carina übernommen. Das heißt, ich springe jetzt hier ein bisschen ins kalte Wasser mit euch und lasse mich überraschen, was auf uns zukommt. Carina, erzähl uns doch gerne mal, was uns heute erwartet.
Ja, also vielleicht fange ich mal direkt da an, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ich habe ja die Pferde hier im Haus und rede sehr häufig mit denen. Das heißt, ich gehe schon aus der Tür und spreche meine Pferde an, so nach dem Motto, hallo ihr Süßen, na, wie geht's euch? Habt ihr wieder Hunger?
Nicht nur du übrigens, das kenne ich viele.
Ja, das stimmt. Und letztens ist mir das passiert, da habe ich auch mit meinem Pferd gesprochen und dann kam gerade jemand um die Ecke. Ich hatte die Person vorher nicht gesehen, die lief an der Straße vorbei. Und das war der Moment, wo mir klar wurde, oh, das hat gerade jemand gehört. Das war mir kurz ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Obwohl natürlich, wie du schon sagst, das sehr vielen Menschen so geht, nicht nur PferdebesitzerInnen, sondern wahrscheinlich allen TierbesitzerInnen. Aber da habe ich gedacht, da könnte man doch gut mal eine Folge drüber aufnehmen. Denn als ich dann angefangen habe zu überlegen, ist mir aufgefallen, es ist ja nicht nur die Sprache, es sind so viele Dinge, bei denen wir unsere Tiere, speziell Pferde, gerne mal vermenschlichen. Und dann habe ich mich ein bisschen in die Recherche gestürzt, ob es dazu denn auch Studien gibt. Und ich kann sagen, ja, gibt es. Aber ich versuche mich kurz zu halten.
Ja, das ist ja nicht unsere erste Studie, über die wir hier sprechen. Aber ich glaube, wir können immer ganz gut unsere eigenen Erfahrungen einbringen und aber dann eben auch die Faktenlage dazu checken.
Genau.
Womit fangen wir an? Starten wir mit der Studie oder sprechen wir erstmal über unsere persönlichen Erfahrungen?
Ich glaube, ich fände es ganz spannend zu wissen, was du gedacht hast, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall sofort gesagt, oh ja, das ist ein gutes Thema, weil das, wie du schon sagst, tatsächlich etwas ist, was mir unheimlich viel begegnet so im Alltag, dass viele Menschen, glaube ich, oft gar nicht so das Gefühl dafür haben, was ihr Pferd denn wirklich braucht und wovon sie das Gefühl haben, dass das, was das Pferd braucht, also Thema Grundbedürfnisse, Haltung und so weiter, da ist es, glaube ich, ganz massiv. Das ist ein Punkt, wo ich das sehr schwierig sehe, dass Pferde vermenschlicht werden, dass sie ja teils in Watte gepackt werden und nicht einfach mal Pferd sein dürfen. Und auf der anderen Seite, denke ich, hat es auch etwas für sich, wenn man Pferde in gewisser Weise vermenschlicht und ihnen eben auch Emotionen und Empfindungen zuspricht, die es vor 30 Jahren mit Sicherheit so noch nicht gegeben hätte. Und dass man ja das Pferd mehr als Individuum und als Lebewesen mit Gefühlen sieht. Ich glaube, das hat sich deutlich verändert über die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob da vermenschlichen tatsächlich der richtige Ausdruck ist, aber dass man ja dem Pferd bedürfnisorientiert mehr begegnet, ist, denke ich, ein guter Punkt zu diesem Thema, den ich dann gut heißen kann.
Du hast schon ziemlich viel von dem auch angesprochen, was so die Studienlage sagt. Ich habe natürlich versucht, was Psychologisches zu finden, bin aber eher in die Philosophie reingerutscht, was aber auch sehr spannend war. Bin dann darauf gestoßen, dass Vermenschlichung Anthropomorphismus heißt. Ich habe also ein neues Wort gelernt. Das ist jetzt gar nicht so relevant, aber ich musste erstmal herausfinden, wie ich mehr Studien dazu zu dem Thema finde. Und im Grunde genommen sagen die EthikerInnen und PhilosophInnen genau das, was du auch gesagt hast, mal ganz einfach runtergebrochen. Es gibt eine positive und eine negative Seite. Was ich super spannend fand, war tatsächlich ein Punkt, der angesprochen wurde, den ich noch nie so bedacht hatte, über die Sprache. Also wenn wir von Pferden sprechen, dann sagen wir nicht ihre Füße, sondern wir sagen ihre Hufe. Wir sagen auch nicht, dass eine Stute schwanger ist. Wir sagen aber, dass eine Stute trächtig ist. Das heißt, wir haben hier biologische Prozesse, die wir im Grunde genommen beim Menschen ja auch sehen, oder biologische Objekte, wenn wir von den Hufen sprechen, die wir bei den Menschen ja in einer sehr ähnlichen Form eben auch haben. Und wir geben dem aber einen anderen Begriff und haben es ja davon distanziert, von der Menschlichkeit. Wenn wir uns aber die Emotionen anschauen, dann haben wir da keine separaten Begriffe, sondern nutzen die menschlichen Emotionsausdrücke. Ich fand das einen total spannenden Gedanken aus dem philosophischen Kontext, weil ich mir da noch nie Gedanken zu gemacht habe.
Ja, das war auch gerade mein erster Impuls. Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ne? Oder? Aber es macht total Sinn. Also klar ist jetzt die Frage, inwiefern ist das super relevant? Ist es wirklich so wichtig? Aber unsere Gedanken machen ja doch sehr viel aus. Also wie wir uns unsere Einstellung entwickeln gegenüber Dingen. Und das ist dann schon so, wenn wir sagen, das Pferd hat Angst, dann nehmen wir an, es hat so Angst, wie wir Angst haben, würde ich behaupten. Und wissen wir das als Fluchttier? Das Pferd, was ja ganz anders denkt, ganz anders sieht, riecht, hört als wir, ob die Angst, die das Pferd hat, wirklich mit unserer Angst vergleichbar ist? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine Frage, die man in den Raum stellen kann. Und da sind wir natürlich schnell bei dem Thema, der ist stur, der hat keinen Bock, wo wir ja dem Pferd auch ganz schnell menschliche Gedanken, Emotionen ist jetzt vielleicht da in dem Fall der falsche Begriff, aber Gedanken unterstellen. Ich würde zumindest mal stark hinterfragen, ob die tatsächlich korrekt sind. Und ich glaube schon, dass wir damit unseren Pferden manchmal Unrecht tun.
Gerade so, wenn es um die Themen geht, unser Lieblingssatz, der verarscht dich doch nur.
Ja, genau.
Kommt ja dann auch nochmal die kognitive Ebene hinzu. Wie sehr kann ein Pferd überhaupt so vorausschauend handeln, dass es jetzt den Menschen verarschen könnte und so Verknüpfungen herstellen? Also das lässt sich ja wahnsinnig viel auch einfach konditionieren, dass sich so ein Drucknachlass einmal als lohnenswert herausgestellt hat, weil man sich halt losgerissen hat oder irgendwie jetzt als Beispiel. Genau, da kommt ja nochmal eine ganz andere Ebene noch dazu, unabhängig davon, wie es Emotionen erlebt, das Pferd, wie es diese zum Ausdruck bringen kann, sowieso natürlich, aber auch, wie es kognitiv damit umgehen kann im Vergleich zu einem Menschen. Also ein Pferd kann ja nicht ausdrücken, wie es sich gerade fühlt. Man kann ganz viel beobachten am Verhalten und ganz viel interpretieren, aber letztendlich 100% wissen können wir das als Menschen ja von außen nie. Wir haben da ja wahnsinnig viel Wissen mittlerweile und die Forschung hat sich da ja auch die letzten Jahre nochmal, glaube ich, ganz gut mit beschäftigt und man kann unheimlich viel annehmen und wie gesagt, eben interpretieren, aber am Ende des Tages bleibt es das, es bleibt eine Interpretation, die das Pferd niemals 100% validieren kann im Vergleich zu einem Menschen jetzt. Ne?
Ja, total. Das heißt ja auch immer, dass wir uns so ein bisschen selbst reflektieren müssen, selbst dann, wenn wir uns schon für sehr reflektiert halten und uns sehr viel damit auseinandersetzen, was können wir in der Mimik des Pferdes lesen, wie handelt so ein Pferd in der Natur vielleicht? Selbst dann interpretieren wir sein Verhalten immer. Also ich glaube, da ist niemand von uns vorgefeit, dass wir da auch mal einen Fehler machen. Und selbst wenn wir schon denken, dass wir es total wissenschaftlich erklärt haben, dass es trotzdem vielleicht der falsche Gedanke ist, den wir da dem Pferd unterstellen.
Ja, und das ist ja auch ein unheimlich vielschichtiges Thema. Also wenn wir jetzt darauf gehen, was das Pferd im Allgemeinen an Bedürfnissen hat, wie es sich in der Natur verhält, lebt und so weiter, dann gibt es ja immer noch da auch Individuen mit verschiedenen individuellen Vorlieben, wie bei uns Menschen auch. Nur weil man sagt, diese und jene Ernährung ist für Menschen die gesündeste, weil da alle Nährstoffe abgedeckt werden. Ja, wenn aber Bananen super gesund sind und ich mag aber zum Verrecken keine Bananen und ich kann die nicht essen, was hilft es mir dann?
Ja.
Als Beispiel jetzt.
Ja, total. Also da hast du auf jeden Fall recht mit. Ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Denken sehen wir ja häufig. Aber vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, ich habe nämlich doch auch was Psychologisches gefunden, warum wir Menschen überhaupt dazu neigen, Pferde oder Tiere zu vermenschlichen. Ich glaube, das ist schon interessant in der ganzen Diskussion, dass wir es machen und ob es gut ist oder nicht, dass wir schon auch wissen, was ist der Hintergrund davon. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, der eine Punkt ist, dass Menschen davon ausgehen, beziehungsweise dass PsychologInnen davon ausgehen, dass wir Menschen uns alle gerne mit anderen Lebewesen verbinden wollen. Und zwar mit Lebewesen, die wir leicht verstehen und die von uns leicht verstanden werden. Und das sind häufig Tiere, die in irgendeiner Form etwas nahezu Menschliches an sich haben. Also in irgendeiner Form eine Gestik oder Mimik haben, die sich vielleicht auch schon dem Menschen über die letzten Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende hinweg vielleicht sogar, angepasst haben und für den Menschen sozusagen lesbar werden. Und das, was da passiert, ist vermutlich eine Simulationsheuristik. Wieder so ein bisschen sperriger Begriff. Das heißt letztendlich nichts anderes, als wenn Menschen zu auch einem anderen Menschen keine Hintergründe haben und nichts über diese Person wissen, dann nutzen sie eine Abkürzung im Denken. Das ist erstmal ein Bilden eines Urteils aufgrund von dem Verhalten der Person. Und wir füllen sozusagen den Raum von dem Hintergrund, den wir ja nicht haben über die Person, mit unserer Vorstellungskraft.
Und das ist ja im Endeffekt, was wir bei Pferden ausschließlich tun können.
Exakt, genau, darauf wollte ich hinaus. Und dadurch, dass wir es jetzt sogar schon bei anderen Menschen machen, ist es natürlich total naheliegend, dass wir das bei Pferden auch machen. Denn genau das, was du sagst, wir haben ja keine andere Möglichkeit, als das zu machen. Und es gab schon 1944 eine super spannende Studie, in der rausgefunden wurde, dass wenn man Menschen eine ganz simple Animation zeigt von Objekten, in dem Fall war es ein Kreis, zwei Dreiecke und dazwischen war nochmal ein Rechteck. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall waren es leblose Objekte, die sich bewegt haben. Und diese Menschen, die das gesehen haben, haben da ganz viel reininterpretiert. Die haben eine Liebesgeschichte zwischen den Dreiecken gesehen oder eine Art von Kampf zwischen den Dreiecken oder dem Kreis. Und das ist total spannend. Und wenn man sich das anguckt, auch heute noch, ich habe das auch gemacht, obwohl ich wusste, worum es ging. Und das heißt, dass das ja etwas ist, was einfach inhärent menschlich ist und was auch ein Zeichen von Empathie ist, dass wir überhaupt in Objekte und Menschen uns reinfühlen und reindenken können. Das heißt, es ist erstmal nichts Schlechtes. Und jetzt ist aber die Frage, ist es trotzdem immer gut fürs Pferd?
Ja, ich glaube, also wir haben es ja eben schon gesagt, es gibt die zwei Extreme, sage ich mal, was Vermenschlichen angeht. Die Menschen, die es ganz massiv tun und die es überhaupt nicht tun und es überhaupt nicht sehen wollen oder können, dass das Pferd ja Bedürfnisse und Gefühle hat. Ich weiß nicht, ob du dazu was gefunden hast in der Studienlage. Meine persönliche Hypothese wäre jetzt erstmal, dass das auch ganz viel mit dem Erfüllen der eigenen Bedürfnisse des Menschen zu tun hat. Also gerade in der Fraktion am einen Ende, die es ganz extrem Pferde vermenschlichen, wo es dann so ein bisschen manchmal man das Gefühl hat, es ist der Kinderersatz, es ist die Projektion, wenn man seine eigenen Bedürfnisse nach Nähe oder was auch immer nicht so erfüllen kann, wie man das gerne hätte, dass das auf das Pferd übertragen wird und da eben versucht wird, ja, eben dieses Bedürfnis zu stillen. Also tatsächlich eben Nähe und Zuneigung zu diesem Lebewesen und es damit auch wirklich mit Liebe überschüttet und dabei komplett aus den Augen verliert, was braucht denn das Pferd eigentlich wirklich? Wie viel muss es denn auch wirklich mal gearbeitet werden, um gesund zu bleiben? Wie gesagt, Haltung und so weiter und so fort. Und auf dem anderen Ende des Spektrums, sage ich mal, die Menschen, die das eben so gar nicht sehen, wo es vielleicht auch ein bisschen um Macht gehen kann und so weiter, die irgendwie einfach nur, ja, das Pferd als Funktionieren brauchen. Also ich meine, historisch gesehen macht es Sinn, dass Pferde funktionieren mussten und Nutztiere waren. Aber aus den Zeiten sind wir ja jetzt doch eigentlich raus. Aber es gibt ja immer noch die Fälle, wo das Pferd eben, ja, benutzt wird, in Anführungsstrichen. Und ja, da wäre jetzt meine küchenpsychologische Hypothese, dass es da eben vielleicht auch einfach viel wirklich mit Macht zu tun hat.
Ja, also da bewegen wir uns ja dann so in der Frage, was sind die Motive dafür, warum Menschen überhaupt sich mit Pferden befassen oder auch reiten. Dazu wurde auch mal eine Studie durchgeführt, da ging es eben darum, die Motive des Menschen zu erfassen. Also grundsätzlich gehen wir davon aus, es gibt drei verschiedene Motive: das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Anschlussmotiv ist dann alles, was so sozial motiviert ist und Bindung fördert. Jetzt mal einfach runtergebrochen. Und in dieser Studie wurde das Ganze noch ein bisschen ja, differenzierter sich betrachtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, dass es eine sehr offene Fragestellung war und dass gar nicht diese drei Bereiche so konkret abgefragt wurden, die drei Motive nicht abgefragt wurden, sondern eben eher offen gefragt wurde, was sind die Gründe dafür, dass geritten wird. Es gab, glaube ich, auch einen Fragebogen. Ich müsste dafür nochmal genauer nachschauen. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Aber das Wichtige daran ist, dass auf der einen Seite sehr, sehr viele Menschen befragt wurden, also fast 2000 Menschen, 1800, glaube ich. Das heißt, es ist schon eine recht repräsentative Studie gewesen, auch mit sehr unterschiedlichen Reitsportdisziplinen, die dadurch geführt wurden und auch mit Menschen, die im Verein waren oder eben nicht im Verein waren. Also das war schon so von der Repräsentativität her eine ziemlich gute Studie. Wie gesagt, ich glaube aber, dass die nicht so sehr auf die drei Motive eingegangen ist. Was sich da jedenfalls gezeigt hat, war, dass die Hauptmotive tatsächlich waren, dass Menschen sich wohlfühlen wollen, entspannen wollen, eine emotionale Bindung mit dem Pferd aufbauen wollen und auch der Naturbezug eben eine große Rolle spielte. Trotzdem konnten da aber auch so Cluster gefunden werden. Also die FreizeitreiterInnen haben eben schon eher das Wohlbefinden im Vordergrund gehabt und auch den Ausgleich zur Arbeit, die Entspannung. Da war das Leistungsmotiv dann eher untergeordnet und wie man sich das eben auch denken würde bei den nein Quatsch, bei den TurnierreiterInnen war dann eben das Leistungsmotiv deutlich stärker ausgeprägt. Was hier eben aber nicht gefunden wurde, war das Machtmotiv. Wobei, wie gesagt, ich nochmal nachschauen müsste, ob das überhaupt konkret erfasst wurde oder ob es einfach nur in einer offenen Assoziation nicht angegeben wurde. Aber wenn wir uns nochmal die Philosophie angucken, warnt die genau vor diesem Punkt. Also das, was du gerade gesagt hast, dass das Pferd auch zu wenig vermenschlicht werden kann, das ist auch ein Punkt, den PhilosophInnen nennen. Das ist dann auch wieder ein Ismus, nämlich der Mechanomorphismus. Sagt nichts anderes als, klingt ja schon danach, wir benennen das Tier sozusagen als Maschine. Wir nehmen ihm sozusagen jegliche Form der Emotion, sprechen wir ihm ab. Und das ist dann alles, wo wir in den Bereich kommen. Der Gehirn wirkt wie ein Computer, die Hinterhand ist der Motor, das Pferd muss funktionieren. Das sind schon diese sprachlichen Veränderungen im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Und da haben wir natürlich dann wieder was, wo wir schnell in eine Instrumentalisierung reinkommen, wo es wirklich nur noch um Leistung und Funktion geht, darum, dass das Pferd ja eben für uns das tut, was wir wollen. Und dann reduzieren wir natürlich auch wieder die ganzen biologischen und psychologischen Prozesse, die auch auf der Pferdeebene ablaufen, auf rein mechanische Abläufe. Und da warnt tatsächlich sogar die Philosophie vor, dass wir das nicht tun sollten. Also auch da am besten irgendwo uns zwischen Schwarz und Weiß zu bewegen und lieber die Grautöne schätzen zu lernen.
Ja, da sind wir wieder bei unserem
Unser
Allseits-Thema, genau.
Lieblingsthema.
Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Irgendwo, wo ist der Grat zwischen, ja, ich kann das Pferd auch fordern und fördern und es darf auch Pferd sein. Und wo kann ich ihm aber auf Augenhöhe begegnen, um das mal so zu sagen, und ja, es ernst nehmen in seinen Emotionen und ja, wie immer, es ist ein schmaler Grat und wir haben natürlich jetzt, oder ich zumindest, habe jetzt auch sehr weit die beiden Extreme hier gezeichnet. Wie gesagt, ja, ich habe es eben, ich glaube, gesagt, das Spektrum, ich glaube, das trifft es ganz gut auch in dem Bereich, dass es da ja wirklich vom einen Extrem ins andere gehen kann. Ich glaube, da ist es tatsächlich wie immer unser Thema, das Maß macht's. Wo finden wir die Mitte? Wo können wir wirklich angemessen mit dem Pferd umgehen. Und auch da natürlich wieder der Punkt, wir können am Ende des Tages immer nur interpretieren. Aber je mehr Wissen wir natürlich um die Fakten haben, wie sich denn Pferde in der Natur verhalten, was sie brauchen, wie sie sich, ja, wie sie überleben, umso leichter kann man wahrscheinlich auch interpretieren, was man jetzt gerade für eine Situation vor sich hat und eben auf das Individuum Pferd eingehen. Das Thema Eindecken ist da ja, glaube ich, so ganz gut. Ja. Also, da scheiden sich ja eh die Geister. Soll man überhaupt eindecken? Wenn ja, was und wie viel? Und es gibt Deckenthermometer und was weiß ich. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn man sein Pferd mal ein bisschen beobachtet, kriegt man darüber das beste Gefühl. Und auch wenn das Deckenthermometer vielleicht sagt, die Decke ist warm genug, wenn ich mein Pferd anmerke, nee, das friert immer noch und es kommt mit diesen Temperaturen nicht klar, dann kann man vielleicht auch tatsächlich noch auf eine dickere Decke wechseln.
Genau. Und umgekehrt natürlich genauso. Braucht das Pferd wirklich eine Decke, nur weil alle anderen Pferde im Stall eine Decke anhaben? Oder ist ihm vielleicht eigentlich zu warm? Da gibt es ja genau das, was du gesagt hast, zum Glück mittlerweile auch aus der Wissenschaft zum Beispiel die Horse Grimace Scale, wo man sich eben wirklich anschauen kann, was sagt der Gesichtsausdruck? Ist das Pferd gestresst? Ist es eher neutral gelaunt, sage ich mal, wenn man jetzt keine Emotionen da rein interpretieren möchte. Und das ist eben genau der Punkt, was du gerade gesagt hast, es ist immer ein Abwägen zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir bei unserem individuellen Pferd sehen. Aber natürlich ist es absolut wichtig, dass wir das Wissen erstmal haben, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Denn ansonsten ist es ja reine Interpretation. Und es wird natürlich einfacher zu interpretieren, wenn wir eine Basis haben, auf der wir interpretieren können.
Ja, das ist unheimlich wichtig. Da kann ich auch nochmal auch gleich auf den Menschen zurückspringen. Ich habe vor ein paar Wochen einen Tageskurs gehabt, wo wir im Theorieteil unter anderem genau das mal ausgiebig besprochen haben, was braucht denn mein Pferd eigentlich, weil das für, glaube ich, den Standardpferdemenschen tatsächlich auch einfach im Alltag nicht so bewusst und relevant ist, was, wie viel Stunden denn einem Pferd in der Natur tatsächlich auch einfach durch die Gegend wandert und wie lange Pferde tatsächlich fressen und so weiter. Also da gibt's ja auch Studien aus den 80ern, die das vergleichen mit Boxenhaltung und so weiter, welche Anteile das im Tag hat. Und ich glaube, das war tatsächlich für einige noch wirklich noch mal ein bisschen augenöffnend. Und das war schon eine sehr offene, sehr aufgeschlossene Gruppe und viel mit Offenstallhaltung und so weiter. Also das war ja schon hoch angesetzt. Das ist ja auch nicht bei jedem so der Fall. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung. Die haben halt ein Pferd, weil sie gerne ein Pferd haben wollen und haben vorher sich kaum damit beschäftigt. Die Fälle gibt's ja auch.
Ja.
Aber das finde ich tatsächlich auch für mich in der Vorbereitung war ich auch so manches Mal nochmal krass, ja, so lange tatsächlich, auch wenn man die Zahlen eigentlich alle schon mal gesehen hat, aber sich die dann immer mal wieder nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ist wirklich dann auch krass. Und da, wo ich gerade hin wollte, mit auf den Menschen übertragen, da fand ich das nämlich sehr spannend. Wir haben so ein paar Trockenübungen gemacht, sag ich mal, ohne Pferde. Und auch da, es ist ja immer eine Interpretation. Und ich habe die Übung angeleitet und habe halt so ein bisschen die Dynamik unter den Leuten beobachten können und sehen können. Und hatte da zum Beispiel auch bei einer Person eine vollkommene Fehleinschätzung im Theorieteil ohne das Pferd und hätte die Person ganz, ganz anders eingeschätzt. Und als ich dann das betreffende Pferd dazu gesehen habe, hat das alles so Sinn gemacht und das hat sich für mich ein völlig anderes Bild von dieser Person ergeben, weil in dieser Konstellation mit diesem Pferd macht das total Sinn, wie die sich verhalten hat und dass die ganz, ganz fein war und ja, dass ich das vorher tatsächlich aber dieses Fein und dieses ganz wenige Machen eher als stumpf gesehen habe und wenig Körpergefühl und dass sie das gar nicht so zeigen kann. Und das krasse Gegenteil war der Fall. Die hat so wenig gemacht, weil sie nur so wenig brauchte bei diesem Pferd, weil das so hochgradig, ja, empfindlich kann man da wahrscheinlich schon fast sagen, dass sie nicht stumpf war, sondern total präzise, was aber aus meiner menschlichen Sicht ganz, ganz anders rüberkam. Also auch da spannend. Ist ja nochmal tatsächlich der Faktor, hat jetzt nicht so direkt mit Vermenschlichen zu tun, aber da sind wir eben wieder bei diesem Punkt Interpretation, dass man irgendwie immer dieses Gesamtbild braucht oder dass es einem manchmal auch ganz gut tut, das vielleicht nicht zu haben und von außen drauf zu gucken, um einzelne Situationen zu begutachten und dann aber im Kontext mit den Leuten, die es betrifft, die das ganze Hintergrundwissen haben, einordnen zu können.
Ja. Total. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was man natürlich beim Pferd auch ganz, ganz deutlich oft sieht. Genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Die Pferde, die dann vermeintlich nichts machen, aber denen das vielleicht eigentlich nicht zu wenig ist, was da an Hilfen gegeben wird, sondern eigentlich schon deutlich zu viel. Das sieht man da ja auch häufig. Und dann kann leider die Interpretation eben sein, da musst du mal draufhauen, dann geht das schon. Der braucht das, der ist abgestumpft und eigentlich bräuchte er vielleicht genau das Gegenteil. Also genau die gleiche Situation kann man ja beim Pferd auch sehen, wie das, was du jetzt bei den Menschen beschrieben hast.
Ja, ich glaube, dass es gerade bei diesen Pferden, die so passive Stresstypen sind und die so viel einfach aushalten, ganz, ganz oft verkannt, dass anstatt immer mehr Druck und sich da mal jetzt durchsetzen und so weiter, manchmal auch einfach eine Pause vielleicht das einfache Mittel wäre, dass die ganze Situation schon entspannen würde.
Ja, absolut. Ich habe mir im Vorfeld so ein paar ganz konkrete Sachen rausgeschrieben, die ich gerne noch kurz ansprechen würde, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir hier in dem Podcast vielleicht nicht konkret genug werden und ich das gerne an der Stelle mal ein bisschen ändern möchte. Das eine hast du schon angesprochen, das Eindecken. Das andere, was mir aber noch eingefallen ist beim Thema Vermenschlichen, ist zum einen das Füttern von warmem Mesh, wenn es draußen kalt ist. Was ja auch häufig mit der Intention passiert, dass wir Menschen ja gerne mal was Warmes essen oder trinken, wenn es kalt ist und es das sehr gut tut. Wo man meines Wissens nach mittlerweile weiß, dass das aufgrund der anderen Physiologie beim Pferd so gar nicht ankommt. Ich glaube aber, damit schadet man in der Regel dem Pferd eher nicht, sofern man jetzt keine Massen von Mesh füttert. Das gleiche gilt so ein bisschen für das Thema, die Pferde brauchen doch bestimmt mal Abwechslung im Futter und verschiedene Futtersorten anbieten. Da haben wir natürlich auch wieder einen schmalen Grat. Das ist auch ein starkes Vermenschlichen, weil wir nicht jeden Tag das Gleiche essen wollen. Und der Pferdekörper ist aber natürlich darauf ausgelegt, immer wieder das Gleiche zu sich zu nehmen. Da kann so ein bisschen Abwechslung natürlich mal schön sein, als Enrichment speziell, dass das Pferd mal etwas anderes an Reizen präsentiert bekommt. Aber wenn wir es übertreiben, können wir dem Pferd natürlich auch schaden. Es kann natürlich auch eine Kolik entwickeln. Und der letzte oder eigentlich die letzten beiden Punkte, die ich noch nennen möchte, sind einmal das Schlafverhalten. Das
Oh
hatten wir
ja.
eben auch kurz angesprochen. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Das Pferd schläft nicht so wie wir die ganze Nacht. Es braucht auch nachts Futter. Das ist was, was ich häufig erlebe, dass Menschen auch jetzt mal gar nicht im Pferdebereich, aber wenn ich mit Menschen spreche, die nichts mit Pferden zu tun haben, dass die das nicht wissen, dass so ein Pferd eben nicht sich abends hinlegt und dann morgens wieder aufsteht und die ganze Nacht durchschläft. Das tun sie wirklich nicht. Sie schlafen nur sehr kurze Zeit am Stück und auch gar nicht, bei weitem nicht so lange über den Tag verteilt wie wir insgesamt. Und das letzte, jetzt wirklich letzte, ist das Thema Husten. Da sehe ich nämlich ganz, ganz, ganz oft das Thema, naja, wir husten doch auch mal, der hat sich verschluckt oder weiß ich nicht. Ich koche dem jetzt mal einen Tee, dann wird das auch besser. Und vielleicht bin ich da einfach sehr vorbelastet und bin da ein gebranntes Kind, weil ich halt mit Lungenpferden schon häufiger zu tun hatte, auch selber. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, bitte, bitte, bitte nicht vermenschlichen, weil wir einfach heute davon ausgehen, dass der Husten beim Pferd ein Spätsymptom ist und da schon sehr viel vorher passiert ist und dass ein Pferd normalerweise nicht einfach mal so hustet und da bitte wirklich drauf geachtet werden sollte, weil sich da ganz schnell auch eine chronische Lungengeschichte daraus entwickelt und das freut dann weder Pferd noch Mensch.
Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Und was mir gerade noch eingefallen ist am konkreten Beispiel, ist ja ganz einfach das Thema Bodenarbeit und Kommunikation zwischen Mensch-Pferd. Da werden dann ganz oft von den Menschen wie selbstverständlich irgendwelche Stimmkommandos benutzt oder auch Fingerzeig oder irgendwas, die das für das Pferd ja erstmal überhaupt keine Bedeutung haben. Also wenn ich mich jetzt vor irgendein Pferd stelle und dann oder daneben stelle und mit ihm losgehe und ihm einfach nur Scheritt sage, wird es wahrscheinlich nichts damit anfangen können. Natürlich kann man das alles konditionieren und verknüpfen, dass das Pferd damit auch dann am Ende des Tages weiß, was es zu tun hat. Aber das ist was, was ich ganz, ganz viel sehe in der Praxis, dass anstatt die eigene Körpersprache, die das Pferd noch am ehesten verstehen kann. Auch da kann es immer wieder Missverständnisse geben, aber das ist nun mal das, worauf die Pferde am krassesten reagieren. Aber dann ist quasi 0% Körperspannung und 200% Gärtenwedeln und ja. Das Pferd macht trotzdem nichts, weil die Intention dahinter für das Pferd keinen Sinn ergibt und das somit das nicht versteht. Und die Menschen stehen da und verausgaben sich und geben ganz, ganz viel Mühe da rein, dass jetzt dieses Gärtenwedeln vielleicht noch ein Ticken intensiver ist, auch wenn sie das Pferd gar nicht berühren. Also ich sage jetzt gar nicht, dass sie das Pferd verdreschen, sondern wirklich dann da stehen und wedeln und versuchen irgendwie so einen Schritt aus diesem Pferd rauszukriegen. Und aber das, was sie mit ihrem Körper sagen, überhaupt nicht dazu passt, sodass das Pferd einfach da steht und kaum reagiert oder gar nicht reagiert. Und das dann tatsächlich ganz oft ist, wenn ich die Pferde übernehme und was vormache, die bei mir völlig anders reagieren, weil ich eine ganz andere Präsenz habe durch meine Körpersprache. Und auch andersrum hatte ich das schon bei Kursen, dass ich da stand als Schüler und irgendwie einfach nicht weitergekommen bin. Und dann hat jemand anders das Pferd übernommen und zack, sofort hat es funktioniert, weil ich da auch irgendwas gemacht habe, was ich nicht so steuern konnte, wie ich es gerne hätte. Also das hat ja jetzt gar nicht mal was damit zu tun. Wie drücke ich das aus? Also da ist ja niemand total perfekt. Das ist,
Nein, absolut nicht.
Immer wieder für alle gleiches Thema. Das schadet auch nie, dass da mal jemand von außen drauf guckt. Aber das ist tatsächlich was ich so sehr stark sehe, tatsächlich im Umgang, dass überhaupt kein Bewusstsein dafür da ist, dass überhaupt die viele, viele Leute, gerade eher im Anfängerbereich, das einfach gar nicht wissen, weil die kennen dann vielleicht irgendwelche Reitschulpferde, die eh treu doof hinterher dackeln, wenn man sie dann mal am Strick nimmt, oder die eh nur reinschnappen und nicht mehr irgendwie kooperieren wollen, dass die dann, wenn die sich dann plötzlich ein eigenes Pferd oder eine Reitbeteiligung oder irgendwas schnappen, gar nicht klarkommen, weil die überhaupt nicht wissen, wie sie so ein Pferd zu bedienen haben, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, weil einfach das Wissen überhaupt nicht da ist, wie die Kommunikation dann mit dem Pferd überhaupt funktioniert.
Absolut. Und was daraus natürlich auch oft entsteht, ist dieser Glaubenssatz von, mein Pferd hat keinen Spaß an Bodenarbeit. Ich sage das jetzt so reflektiert, aber genau in diese Falle bin ich halt selber auch getappt. Also ich habe früher auch gesagt, nee, meine Elaine hat keinen Spaß an Bodenarbeit. Das hatte ich keine Freude dran. Ja, hat sich herausgestellt, doch, hatte sie sehr viel Freude dran, nur ich wusste halt nicht, was ich da mache. Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber diesen Fehler habe ich selber eben auch erst spät erkannt und das sehe ich recht häufig. Ist immer ein bisschen schade für Pferd und Mensch, glaube ich, aber ist ganz schön, wenn man dann später darauf zurückblickt und merkt, ach, da habe ich vielleicht auch rein interpretiert und mein Pferd vermenschlicht. Ja, und wenn wir dann da so rauskommen, können wir ja super viel halt auch einfach über uns und über die Pferde lernen. Das ist einfach so, so wichtig. Gerade die Bodenarbeit. Ich meine, da bin ich ja ein Riesenfan von. Aber Lea, du hast gerade schon kurz von dem Kurs gesprochen, den du gemacht hast. Was genau ist das für ein Kurs und was macht ihr da?
Ja, das ist ein Kurs, der immer noch keinen so richtigen Namen hat, aber es ist irgendwie eben genau dieses Thema rund um Bodenarbeit. Wie kommuniziere ich denn mit meinem Pferd? Was braucht mein Pferd, um zufrieden zu sein? Was braucht mein Pferd, um lernen zu können? Wie lernt mein Pferd eigentlich? Also wie funktionieren eben solche Konditionierungen und so weiter, von denen wir eben gesprochen haben? Wie setze ich eben meinen Körper ein, um mit ihm zu kommunizieren und so weiter? Also auch da kann ich gerade einmal noch zurückgehen. Du hast eben gesagt, du hast auch mit Bodenarbeit, beziehungsweise du hast gesagt, Elaine hat keinen Spaß an Bodenarbeit gehabt. Ich habe auch ganz, ganz lange gesagt, ja, Bodenarbeit ist eine Sache, die ist super sinnvoll, aber ich habe einfach keinen Zugang dazu. Also so wahnsinnig lang ist das noch gar nicht her. Ich glaube, das kam bei mir tatsächlich erst so mit der Ausbildung so richtig. Also das ist ja jetzt tatsächlich noch nicht so wahnsinnig lange. Aber wenn man eben mal diesen Zugang hat mit dem Pferd, finde ich, kann man da so wahnsinnig viel eben mitnehmen, weil man eben viel mehr auch sein Pferd versteht und eben Bedürfnisse stillen kann und damit viel weniger in Konflikte gerät. Also genau dafür ist eben unter anderem auch dieser Kurs da, wie gesagt. Also ein Theorieblock, in dem wir einmal besprechen, was eben die Bedürfnisse eines Pferdes sind, wie wir die erfüllen können und so weiter. Und aber dann geht's natürlich auch in die Praxis. Ich habe es eben schon angesprochen, es gab auch ein paar Trockenübungen, ohne Pferd für die Menschen untereinander, wo sie schon mal üben können, was immer schon sehr viele Aha-Momente gibt, aber dann eben natürlich auch das Ganze mit dem eigenen Pferd übertragen und da ein paar neue Ideen und Anreize zu bekommen.
Das klingt richtig, richtig gut. Und hast du denn da jetzt gerade noch Termine, die geplant sind? Oder müsste man dann noch Neues planen?
Direkt geplant ist noch nichts. Ich habe aber auf jeden Fall vor, das dieses Jahr noch ein paar Mal stattfinden zu lassen. Also wer sich jetzt hier berufen fühlt, wer denkt, oh, das klingt total interessant, das möchte ich unbedingt mal erleben. Oder ich habe ein paar Freundinnen, mit denen ich das gerne auch machen würde bei uns am Stall, dürft ihr gerne euch melden. Die Kontaktdaten sind ja wie immer in den Shownotes oder mir einfach direkt eine Mail an info@leaschneider.de schicken. Ich fahre auch quasi überall hin, wo Deutsch gesprochen wird dafür. Also da sind erstmal keine Grenzen. Ich bin natürlich hier in NRW. Alles, was hier im Umkreis ist, natürlich immer ein bisschen einfacher. Aber prinzipiell bin ich gerne bereit, da hinzukommen, wo ihr mich braucht. Ob das ein Tag ist oder man das auf 2 Tage ausdehnt, ist auch beides möglich. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich das dieses Jahr noch ein paar Mal stattfinden lassen kann, weil das war jetzt so der erste Test, wie das ganze Konzept denn so aufgeht. Und außer, dass ich ein bisschen die Zeit unterschätzt habe, hat das tatsächlich alles sehr schön hingehauen und es war eine super harmonische Gruppe. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Blut geleckt, das dieses Jahr noch ein paar Mal öfter zu erleben.
Ja, das kann ich gut verstehen und vielleicht passt es ja wirklich, dass jemand jetzt daran Interesse hat und sich dann bei dir meldet, dass glaube ich, da können beide Seiten von profitieren.
Das Schöne ist, es funktioniert ja auch unabhängig der Jahreszeit. Das war jetzt ja tatsächlich auch explizit für den Winter gedacht, weil eben die Frage ist, was kann ich denn im Winter mit meinem Pferd überhaupt machen, wenn nur wenn die Witterungsbedingungen nicht so gut sind und man nur wenig machen kann. Das Gleiche gilt ja auch für den Hochsommer, wo auch nur begrenzt Möglichkeiten da sind und man jetzt nicht, weiß ich nicht, den Distanzritt vielleicht in der Mittagshitze planen sollte, sondern eben, dass wir da ein paar Impulse sammeln können, was ich denn mit meinem Pferd auch sonst noch so machen kann, wenn gerade eben nicht so viel geht oder auch mit einem alten Pferd oder wie auch immer, aber natürlich gerne auch mit jedem jungen, gesunden Pferd. Das ist halt das Schöne, das geht erstmal mit jedem Pferd unter fast jeden Bedingungen.
Das ist wirklich viel wert. Ja, sehr schön. Ich denke, wir packen alle wichtigen Infos auch nochmal in die Shownotes, genauso wie alle Studien, die ich jetzt gerade erwähnt habe in der Folge. Und ich fände es super spannend, ob euch jetzt noch irgendwas eingefallen ist, wo ihr vielleicht eure Pferde vermenschlicht oder ihr es schon mal erlebt habt, dass andere es machen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr uns dazu eine Nachricht schreiben würdet, falls euch noch was einfällt und natürlich auch, ob euch das jetzt was gebracht hat oder nicht, was wir hier diskutiert haben. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch für die heutige Folge. Danke, dass ihr zugehört habt.
Tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.